Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir haben uns als Gemeinde entschieden, dass wir in dieser Adventszeit sowohl unsere Predigten als auch unsere Deko ausrichten auf die Verheißung, die 700 Jahre vor der Geburt von Jesus gegeben wurde. Jesaja Kapitel 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Wer an der Oskar-Röther-Straße sozusagen in den Eingang reingeguckt hat, hat gesehen, dass da das Deko-Team diesen Vers auf so eine schöne Tafel geschrieben hat. Ich habe es euch auch in ein Bild mitgebracht. Ich bin ja übrigens glücklich, mit einem Teil des Deko-Teams verheiratet zu sein. Ich bin ein paar Mal an diesem Schild vorbeigegangen, habe das bewundert und habe mir dabei gedacht, das ist doch alles, was wir unterschreiben können, oder? Das finden wir alle gut. Also wenn wir das so lesen, die Eigenschaften, die über Jesus geschrieben sind, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens, finden wir alle gut. Die Karten würden wir alle verschicken zu Weihnachten, können wir alle sagen, finde ich klasse. Aber wenn wir uns mal hinterfragen, was bedeutet das denn eigentlich, dass er der wunderbare Ratgeber ist? Oder wenn jemand in die Oskar-Röther-Straße reinkommt und sagt, da steht was von einem wunderbaren Ratgeber, was ist das denn eigentlich? Glaube ich, haben wir die Wucht und die Tiefe dessen und die Gewichtigkeit dessen, dass die der Text mit sich bringt, kaum annäherungsweise erahnt, geschweige denn, dass wir sie kommunizieren können. Und deshalb haben wir uns gesagt, wäre es doch gut, sich diese vier Attribute, diese Charaktereigenschaften, die hier 700 Jahre bevor Christus überhaupt im Stall, in Anführungsstrichen, liegt, in Bethlehem uns einfach mal angucken. Und bevor wir das aber gucken, müssen wir uns bewusst sein, dass natürlich diese Beschreibungen nicht einfach nur so aus der Luft gegeben wurden. Also kein biblisches Buch ist eine, bis auf vielleicht die Sprüche, aber selbst die haben eine logische Kohärenz. Kein biblisches Buch ist so eine Sprüchesammlung, ist einfach nur so, wo die Autoren sich so jeden Morgen früh hingesetzt haben, was ihnen Neues über Nacht eingefallen ist, sondern alles hat ja einen logischen Zusammenhang. Und so auch diese Prophetie, wer Jesus ist, ist eingebettet in einen ganz großen Kontext. Und deshalb möchte ich euch ein kleines bisschen zurücknehmen in dem, was eigentlich so ein bisschen vorher geschah. Und habe euch eine stilisierte oder vereinfachte Landkarte mitgebracht. Wir befinden uns irgendwo im Jahre 735 bis 715 vor Christus. Und was passiert ist, dass in Juda, ganz unten das Braune in Jerusalem, ein König auf dem Thron sitzt, der heißt Ahas. Und er hat ein bisschen mit Schwierigkeiten zu tun, nämlich weil Aram, also Syrien, sich mit dem Nordreich Israel verbündet haben und die beiden Nationen einen Krieg gegen Assyrien, also gegen die Gelben da oben führen wollen. Und die gesagt haben, aber im Hinterhof jemanden zu haben, der nicht mitmacht, ist ein bisschen blöd. Deshalb, unsere allererste Militärkampagne wird sein, zuerst mal in Richtung Süden, den König von Juda vom Thron stoßen, unseren eigenen König da drauf setzen, weil dann sind wir schon mal drei, die gegen Assyrien kämpfen können und dann gehen wir gegen Richtung Norden. Das ist natürlich für den gegenwärtigen König, der unten im Süden sitzt, keine gute Botschaft. Und deshalb ist es auch selbstverständlich, wenn wir den Text dann lesen, im Jesaja Kapitel 7 von Vers 1, dass Folgendes passiert. Es geschah in den Tagen des Ahas, da zog der König von Aram, also der König von Syrien, nach Jerusalem hinauf zum Kampf. Als nun dem Haus Davids gemeldet wurde, Aram hat sich auf dem Gebiet von Ephraim niedergelassen, da bebte das Herz von Ahas und das Herz seines Volkes, wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Das ist nachvollziehbar. Also wenn der Feind an deiner Tür klopft, dass man da Muffensausen hat, wie wir Sachsen sagen würden. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus Ahas entgegen und sage ihm: Hüte dich, halte dich ruhig, fürchte dich nicht, dein Herz verzage sich nicht. So spricht der Herr: Es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Das ist die beste Prophetie, die man kriegen kann. Als König und generell und überhaupt. Weil was Gott an den König Ahas kommuniziert, ist Folgendes: Lieber Ahas, ich bin der eigentliche König von Juda. Du bist nur mein Repräsentant und du sitzt so lange auf dem Thron, solange ich mit dir bin, weil du ein Nachfolger von David bist, weil du ein Nachkomme von David bist. Und ich habe David versprochen, dass immer ein Nachkomme auf seinem Thron sitzen wird, solange die Linie mir gegenüber loyal ist. Und was Ahas hätte machen können, Traum über Traum, er hätte sich einfach nur in den Sessel setzen können, weil das war die prophetische Botschaft. Setz dich in den Sessel, guck einfach nur zu. Wer von euch möchte gern diese prophetische Wort von Gott kriegen? Ja? Für deine Probleme, Gott schickt dir den Propheten vorbei und sagt einfach nur: Mach einfach mal nichts, setz dich auf die Couch und lass mich die Sache regeln. Ein traumprophetisches Wort. Genau das Gegenteil von dem, was mir passiert ist. Ich weiß nicht, wer von euch dabei war, aber es war, glaube ich, so 2014, plus minus ein paar Monate. Da war Mike Henschett hier bei uns, ein Prophet aus den USA, und predigte eine ganz normale Predigt. Und ich saß da irgendwo so in der zweiten, dritten Reihe. Und plötzlich sagte Mike so: Ich habe ein Wort für einen jungen Mann. Das war natürlich schon mal ein Kompliment. Und irgendwie wusste ich, das bin ich, ja. Und dann sagt er: Ja, bist du da, ja, ich stehe mal auf. Und ich stehe auf und denke mir so: Jetzt kommt das Lob des Herrn. Ja, jetzt erfährt endlich mal die Gemeinde: So spricht der Herr, ich bin so wohlgefällig mit dir. Du hast mir immer gut gedient und glorreiche Zeiten werden auf dich zukommen, ja. Und ich dachte so: Ja, so endlich kommt meine wahre Identität mal zum Vorschein, ja. Und ich sitze da und Mike sagt ein Wort zu mir und sagt: Viel Arbeit wird auf dich zukommen. Kannst dich wieder hinsetzen. Das war das einzige Wort, ja. Und das Wort übrigens war richtig gut. Es hat mir geholfen, weil tatsächlich eine sehr arbeitsreiche, aber auch eine sehr segensreiche Zeit die nächsten Jahre gekommen ist. Und das Wort mich ermutigt hat, dass ich das Richtige mache. Aber dieses Traumwort wäre mir eigentlich lieber gewesen: Setz dich in den Sessel, guck einfach nur zu. Und das Wort kriegt Ahas. So gut ist Gott zu Ahas. Und was als nächstes passiert ist, es wird immer noch besser, der allmächtige Gott, vielleicht können wir die Verse auch als nächstes lesen, ab Vers 10, fuhr fort zu Ahas zu reden: Fordere ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, in der Tiefe fordere es oder oben in der Höhe. Das heißt, was Gott hier dem Ahas verspricht: Ahas, wenn ich dir in deinem Glauben oder deinem Unglauben helfen soll, mache ich das auch noch. Ich bin da, ich kann verstehen, dass man Schwierigkeiten, dass man Zweifel manchmal hat. Ich bin da für dich und du kannst dir ein Zeichen aussuchen. Nicht nur ich gebe dir ein Zeichen, sondern such doch einfach eins aus. Und ich sage dir, Ahas, nichts ist unmöglich. Du kannst dir wünschen, was du willst. Du willst mal Skifahren in Jerusalem, ich schicke dir gerne den Schnee. Du willst einen Weihnachtsmarkt haben, der von plötzlich, keine Ahnung, irgendwo da auf den Straßen aufgebaut ist. Was immer du willst, ganz oben hoch im Universum, ganz unten drin, es ist nichts, was du dir wünschen könntest, wo ich sage: Nee, das ist ein bisschen zu viel. Ich mache alles für dich. Das muss man sich auch schon mal vorstellen, wie gut Gott in dem Augenblick ist und wie sehr er Ahas hilft. Du kannst dir raussuchen. Das Unmöglichste, was du dir vorstellen kannst. Ich mache alles für dich. Und zu dieser außergewöhnlichen Güte ist die Antwort von Ahas: Ich will nicht fordern und ich will den Herrn nicht prüfen. Ahas ist nur religiös. Aber in ihm ist auch nichts das letzte Fünkchen von Gottesfurcht oder Willigkeit, dem Herrn zu gehorchen und dem Herrn zu vertrauen. Und natürlich ist die Konsequenz dessen, dass von diesem Moment an alles richtig grundsätzlich schief läuft. Und das Wort Gottes geht weiter und es heißt darum: Gott wird, okay, du wolltest mich nicht, du hast mich verworfen, ich werde dir trotzdem ein Zeichen geben, Die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Und es wird geschehen an jenem Tag, wo du gehofft hast, dass du mit Assyrien eine Sache machen kannst, wo du gedacht hast, du kannst so schlau sein und mit Assyrien eine Allianz machen gegen deine Feinde. Die Assyrer werden kommen in das Land und die Assyrer werden das Land vernichten. An jenem Tag wird es geschehen, da wird eine Person, wird eine junge Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten. Und es wird geschehen, wegen der Übermenge der Milch, die sie geben, wird der jeder Rahm essen, der am Land übrig geblieben ist. Das ist tiefster Sarkasmus. Weil was Gott in dem Augenblick sagt, du hast mich verachtet und wer mich verachtet, den werde ich verstoßen. André hat das schon so wunderbar gesagt. Habt ihr gesehen, wie das Personalpronomen sich ändert in den Versen von fordere ein Zeichen von deinem Gott. In dem Augenblick im Vers 7 ist Gott noch der Gott von Ahas. Und Ahas verachtet aber Gott und sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, egal wie gut du zu mir bist. Und deshalb geht es in dem Vers, ich glaube im Vers 10 dann weiter. Hört doch Haus David, wollt ihr auch meinen Gott ermüden? Gott ist jetzt nur noch der Gott des Propheten Jesaja, aber nicht mehr der Gott des Ahas. Und es geht so grundsätzlich schief, dass Gott sagt, die Assyrer werden ins Land kommen und die werden das so grundsätzlich kaputt machen, dass im ganzen Land noch eine Person eine Kuh hat und zwei Schafe. Und von der Übermenge der Milch, von der einen Kuh, wenn alle Leute, die noch übrig bleiben, sind im Land, aber sowas von super satt werden. Ja, das ist so ähnlich, wie wenn man sagen würde, Leute, pass auf, wir haben heute noch einen Keks oben übrig. Viel Spaß beim Kaffee trinken. Ja, den dürft ihr euch dann teilen. Das reicht ja vollkommen aus, dann braucht ihr kein Mittagessen mehr. Es ist eine ganz sarkastische Sprache dafür, dass ganz viel Unheil dem Volk passieren wird. Und so ist es auch geschehen. Ahas ist der letzte unabhängige König gewesen. Danach kommen nur noch Klientelkönige. Es geht immer weiter abwärts mit dem Land. Und plötzlich kommt allerdings dann im Kapitel 9 völlig unerwartet nicht nur ein Hoffnungsschimmer, sondern wie jemand hat so das Licht angemacht bei dem Flutlichtern vom Dynamo-Stadion. Wumm! Und plötzlich haben wir das Volk, was im Dunkeln lebt, nämlich in dieser katastrophalen Zeit, wo nur eine Kuh und eine Milch sozusagen oder eine Milchkuh sozusagen das ganze Volk ernährt. In der Zeit der Katastrophe, in der Zeit des Elends passiert plötzlich etwas, nämlich das Volk, was im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Und in Vers 2, du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Ernte. Was hier passiert ist, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, hier hortet Jesaja plötzlich ein Freudenwort nach dem anderen auf den anderen auf. Also das ist wie so eine Art hier, keine Ahnung, so, wo man hier dieses Barometer hatte. Und plötzlich quillt das über das Barometer mit Freudenbeschreibungen. Viermal Freude. Vermehrst den Jubel, machst die Freude groß. Man freut sich in der Ernte, man jauchzt beim Verteilen der Freude. Und das ist natürlich die typisch hebräische Art, um uns so unsere Vorstellungskraft zu verbringen. Das wird so eine Riesenfreude sein, weil immer wenn man im Hebräischen sozusagen Wörter verdoppelt oder verdreifacht, wird das so extra riesengroß. Das kennen wir alle bei heilig, heilig, heilig. Und hier haben wir viermal Freude. Und Gott kommuniziert, dass plötzlich inmitten dieser Katastrophe, dass die Dynamo-Stadion-Lichter angemacht sind und die tiefste Sehnsucht des Menschen nach großer, nicht endender Freude und Glücklichsein erfüllt werden wird. Und das ist ganz fantastisch, weil diese Prophetie, es wird eine Zeit, und die Zeit ist nicht nur so mal so einen Monat oder zwei Monate, sondern es wird eine Zeit von ewiger Freude geben. Und es ist gute Nachricht für uns, weil das unsere Grundsehnsucht ist. Wir tun doch alles in unserem Leben nur der einen Sache willen. Wir wollen Freude. Und Blaise Pascal hat das auf so eine schöne Art und Weise gesagt, das habe ich einfach mal mitgebracht. Er hat das kommuniziert und auf den Punkt gebracht und hat gesagt, alle Menschen streben nach Freude. Das gilt ohne Ausnahme. Welche unterschiedlichen Mittel sie auch immer einsetzen, sie alle streben dieses Ziel an. Der Grund, warum einige in den Krieg ziehen und ihn andere vermeiden, ist derselbe Wunsch, nur mit unterschiedlichen Ansichten. Der Wille unternimmt keinen noch so kleinen Schritt, der nicht auf dieses Ziel ausgerichtet ist. Das ist das Motiv jeder Handlung jedes Menschen, selbst derer, die sich erhängen. Du tust alles, was du tust, um der Freude willen. Einige von uns haben heute früh schon ein Stück Stollen angeschnitten und haben es gegessen aus einem Grund. Sehnsucht nach Freude. Und andere haben den Stollen liegen lassen. Auch aus demselben Grund. Sehnsucht nach Freude. Du willst dir die Vorfreude bewahren und willst heute Nachmittag, wenn du in den Spiegel guckst, sagen, gut, dass ich den Stollen nicht gegessen habe. Aber die Motive von allen Leuten, die hier im Raum sitzen, sind alle gleich. Der Grund, warum du heute hier früh sitzt, es gibt nur einen Grund. Du denkst, dass im Gottesdienst zu sein dich glücklicher macht, als wenn du zu Hause bleibst. Und alle Leute, die immer noch im Bett liegen und nicht in den Gottesdienst gekommen sind, haben dieselbe Motivation. Sie denken, im Bett liegen macht sie glücklicher, als aufzustehen und hierher zu kommen. Und deshalb ist das so eine gute Nachricht. Diese Freudennachricht, es gibt etwas, endlich wird unser Bedürfnis, unsere Sehnsüchte werden erfüllt werden. Der Zeitpunkt der überfließenden Freude ist da. Und jetzt muss man sich die Frage fragen, warum? Warum ist der Zeitpunkt der Freude da? Und da fängt unser Vers an. Denn, dieses Denn ist ja, gehört zum Text dazu. Denn ein Kind ist uns geboren. Denn ein Sohn ist uns gegeben. Es ist der Sohn. Es ist das Kind, was uns diese Zeit der großen Freude und unsere Zukunft des unendlichen Glücklichseins bringt. Und dann haben wir, um zu zeigen, dass dieses Kind fähig ist, uns in diesen Zustand ewigen Glücklichkeits zu versetzen, dass er in der Lage ist, 4 Regentschaftsbeschreibungen, die ihn ausmachen, die ihn charakterisieren, die ihn fähig machen und die ihn beschreiben, der kann das, der schafft das. Er ist in der Lage dazu, unser Leben so zu gestalten, dass diejenigen, die sich unter seine Herrschaft stellen, sagen, oh ja, du hast mein Leben glücklich gemacht und du machst mein Leben glücklich. Und diese 4 Eigenschaften sind, ich habe es euch mal so als Übersicht aufgezeigt, der wunderbare Ratgeber zeigt seine Qualifikation als Regenten an. Also wunderbarer Ratgeber hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Jesus irgendwie guten Rat gibt. Wenn du sagst, Mensch, ich weiß gar nicht, was soll ich denn jetzt machen mit meinem Auto? Ist es, keine Ahnung, fällt mir die Szene gerade ein. Schon wieder XYZ 1000 Euro reparieren lassen oder verkaufen. Neues Auto, altes Auto, E-Bike, Moped. Ich brauche mal einen wunderbaren Rat. Jesus gibt mir den. Hat nichts, aber auch gar nichts zu tun, sondern wunderbarer Ratgeber ist ein Herrschaftsattribut. Es beschreibt, dass derjenige, der diese Fähigkeit hat, ein Wunder von Rat hat. Und das hat André schon so wunderbar gesagt vor 14 Tagen. Wunder ist ein Wort, welches im Alten Testament vorkommend, um etwas göttlich, übernatürlich, Großartiges zu beschreiben. Also wir kennen das aus 1. Mose Kapitel 18, wo Abraham Besuch kriegt und der Besuch ihm sagt, nächstes Jahr komme ich wieder und dann werde ich dich beglückwünschen zu einem Sohn. Und Abraham und Sarah lachen und der Besuch, in Anführungsstrichen, Gott sagt, warum habt ihr gelacht? Ist etwas für Gott zu wunderbar. Gibt es etwas, was zu großartig für den Allmächtigen ist? Und das ist dasselbe Wort, Pele, was wir hier im Text haben. Er ist ein Wunder. Er ist ein übernatürlicher Ratgeber. Und Ratgeber ist ein Herrschaftsattribut, eine Herrschaftseigenschaft im Sinne von, der hat Weisheit, seine Regentschaft zu führen. Weil natürlich jeder von uns weiß, dass du, um das, die Geschicke eines Volkes zu lenken, eben man nicht nur nicht funktionierende Ideologie braucht, sondern es braucht Weisheit. Also wer sich zum Beispiel, ich gehe mal von unserem eigenen Land weg, um nicht die Leute zu kritisieren, die bei der vorletzten Wahl falsch gewählt haben. Wir gucken uns mal Venezuela an. Guck dir Venezuela an, zwei Leute, die da sozusagen seit ich weiß nicht wie vielen Jahren an der Tete sind, haben das Land von der viertreichsten Nation zu einem erbärmlichen Drogenhalde gemacht. Das liegt daran, dass man im Kopf nur Ideologie hat und es an Weisheit und Intelligenz fehlt. Und bei den beiden noch mal ein bisschen was anderes, aber es ist eine gute Illustration. Du brauchst als Herrscher nicht einfach nur die Macht, sondern du brauchst Führungsqualitäten. Und unser König ist ein Wunder von Ratgeber und er kann unser Leben auf eine ganz kostbare Art und Weise lenken und leiten. Ich glaube, manchmal ist das so, da vertrauen wir diesem wunderbaren Ratgeber nicht wirklich. Weil wir gucken unser eigenes Leben an, wir gucken uns an, wie sich unser Leben entwickelt und wir denken manchmal so, was machst du eigentlich? Aber wir können in diesem Augenblick, selbst wenn die Umstände nicht so sind, wie wir es uns wünschen, auf dem Christus, der mit souveräner Hand jedes Detail der Ablauf der Geschichte unseres eigenen Lebens lenkt, vertrauen und dürfen und müssen, weil es wahr ist, weil der Zeitpunkt wird kommen, wo wir zurückgucken werden und sagen werden, Pele, wunderbar hast du mit übernatürlicher Weisheit mein Leben geführt, selbst in den Tagen, wo es nicht so aussah und wo ich viele Herausforderungen hatte. Über die nächste Charaktereigenschaft, nämlich seine Person und seine Macht, hat Joni letzte Woche gepredigt, es ist dieses Köpfe, da muss es bei Jesaja und bei den Zuhörern geraucht haben, hier oben im Kopf, wenn wir gesagt haben, es wird ein König geboren werden, ein Kind oder ein Kind wird geboren, ein König wird euch gegeben und der wird allmächtige Gott genannt sein. Da werden die sich damals gedacht haben, wie in aller Welt geht das? Aber der hebräische Text sagt genau das. Es wird ein Sohn zur Welt kommen und C.S. Lewis hat das durch die Lucy so schön gesagt, da liegt jemand in der Krippe, der größer ist als das ganze Universum selbst. Und das 700 Jahre bevor es geschehen ist. Und dann kommen wir zu dem, wo ich eigentlich heute hin will, zu ewigen Vater. Zu ewigen Vater. Ewiger Vater beschreibt die Beziehung. Die ewige Vater ist kein Herrschaftsattribut. Die Könige wurden nie Vater genannt. Sondern ewiger Vater beschreibt die Beziehung, die Jesus zu seinen Untertanen hat. Wie er sich ihnen gegenüber verhält und wie er ihr Leben leitet und gestaltet. Und auch ewig ist hier wieder ein Gottesattribut. Oder ist ein Attribut, was nur Gott zugeschrieben wird. Kein König, kein Mensch, kein Engel wird mit ewig beschrieben. So, wir haben hier das dritte Mal, wo es in den Köpfen der damaligen Leute raucht, wo es sagt, wie kann es sein, dass hier jemand mit einer Eigenschaft beschrieben wird, die ewig ist. Und dann kommt dieses wunderschöne Wort Vater. Und das Wort Vater hat zwei Komponenten, was es vermitteln will. Es zeigt als allererstes auf, wie dieser König regiert, und zwar, es zeigt seine Fürsorge für die Hilflosen auf. Das haben wir unter anderem im Psalm 68, Vers 5, wo es heißt, ein Vater der Weisen und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Das ist ein ganz kostbarer Vers, wie alle Verse im Neuen und Alten Testament. Was dieser Vers sagt, wir müssen erstmal daran erinnern, ist Gott in seiner heiligen Wohnung. heilige Wohnung beschreibt die Transzendenz Gottes, beschreibt, dass Gott hier nicht wohnen kann. Den kannst du nicht in ein Haus packen, den kannst du nicht in eine Turnhalle packen. Der hat seine Wohnung irgendwo sowas an einer anderen Stelle. Weil er eine andere Person ist, wohnt er an einem Ort, den jede Kategorie sprengt. Er hat eine heilige Wohnung. Und jetzt muss man sich das mal so ein bisschen vorstellen. Und wenn wir uns ein eigenes Universum angucken und so ein bisschen gucken, dass es da unsere eigene Galaxie gibt, ein Universum, wo, ich glaube, der entfernteste Stern 900.000 Lichtjahre entfernt ist. Ein Lichtjahr oder ein Lichtjahr wird definiert, dass das Licht halt reist mit 300.000 Kilometer pro Sekunde. Und jetzt rauchen unsere Köpfe oder haben schon abgeschaltet. Die Zahlen, die sind viel zu groß für uns. Und das ist ja nicht unser Universum, sondern ihr habt hier schon sozusagen, nur, nicht, das ist nur unser Universum. Das nächste Bild hat das Hubble-Teleskop aufgemacht. Jetzt müssen wir lassen, genau, das ist unser Universum. Das lassen wir da. Das sind keine Sterne, sondern das sind alles weitere Universen. Man schätzt, dass es ungefähr 1 Billion Galaxien gibt. Dieser Gott, der das geschaffen hat, der nimmt das Universum aus seiner heiligen Wohnung und steckt das Universum in seine Hosentasche. Aber nicht in die große, hier wo das Taschentuch reinkommt, sondern da, wo ich immer meinen Ehering reinmache. Also in diese Minitasche. Gott in seine heilige Wohnung. Das heißt, wir müssen ein Gefühl kriegen, dass es hier jemanden gibt, der ist so, so riesig groß. Und dieser riesig große Gott kommt als fürsorgender Vater für die Waisen. Und die Waisen, das sind diejenigen, die hilflos sind, die sagen, ich habe niemanden, der mich beschützt. Ich habe auch nichts zu bieten. Ich habe gar nichts. Ich brauche einfach Hilfe. Und dieser grandiose Gott kommt in väterlicher Fürsorge zu den Weisen und hilft ihnen. Also ich freue mich schon auf Friedhelm und Izzy. Die werden dieses Gefühl in den nächsten Wochen, hoffe ich zumindest, alle, wir fiebern alle mit, so 4-mal täglich irgendwie, so immer wenn das Telefon klingelt, ist es jetzt soweit, ja, so, mitkriegen, wenn das Baby zur Welt gebracht wird, plötzlich trifft so ein Vaterinstinkt ein. Man glaubt das nicht, man hat das nicht, aber plötzlich wird man als taffer Mann so richtig weich, weil man dieses kleine Bündel sieht und väterliche Gefühle für dieses kleine Baby entwickelt. Und das ist das, was Gott kommuniziert. Ich habe väterliche, fürsorgliche Gefühle für euch und ich kümmere mich um euch. Ich habe das riesengroße Vorrecht, mit dem Wort Vater etwas ganz Angenehmes zu verbinden, weil ich den besten Papa der ganzen Welt hatte und immer noch habe. Ich kann mich daran erinnern, nur als ein bisschen aus meiner Erinnerungskiste zu kramen. Eines der schönsten Momente als Kind war es, wo ich so mitgekriegt habe, wie gut es mein Papa mit mir meint. Als ich muss ungefähr so wahrscheinlich 4 oder 5 gewesen sein, mein Papa in der Adventszeit eine Eisenbahnplatte für mich gebaut hatte. Also ich wurde dann immer ins Bett geschickt, ich weiß nicht, so kurz nach dem Sandmännchen oder wie auch immer, 7 oder irgend sowas, ja, plus minus. Ihr müsst dann zur Korrektur meiner Geschichten, müsste meine Mama und Papa fragen, die sind dann da vorne, ja, so. Und ich durfte aus dem Bett aus noch zugucken, wie im Flur mein Papa halt das ganze Holz gebracht hatte und die ganzen Kabel und dann gebastelte und sägte und Löcher gebaut hat. Und ich habe euch übrigens die Eisenbahnanlage mal mitgebracht, die funktioniert immer noch. Obwohl die schon 50 Jahre alt ist inzwischen. Haben wir das Video? Kann man das zeigen? Ja. Da fährst du das kleine Bienle. Ihr müsst euch das ja mal vorstellen, was das zu DDR-Zeiten bedeutet hat. An Aufwand, dass ein Vater für sein Kind diese schöne Eisenbahnplatte baut. Ein anderes meiner schönsten Kindheitsgeschichten, ich weiß noch, ich habe meinen Eltern das nie gesagt, meine Eltern haben mich einfach nur beobachtet. Ja? Wir haben in einer Glashütte aufgewachsen und früher war sowieso immer alles besser und es gab viel mehr Schnee. Und natürlich im Erzgebirge mit viel mehr Schnee hatten dann irgendwann mir die Kinder verschiedene Arten von Schlitten und natürlich das größte aller, keine Ahnung, das war so ähnlich wie du bist ein Olympiasieger oder so. Es gab ein paar auserwählte Leute, die hatten einen Lenkerschlitten, ja, mit Lenkrad. Ja. Und ich habe nie was gesagt, aber mein Papa hat mich wahrscheinlich beobachtet, wie so die Augen, die Kinderaugen groß wurden. Und eines Tages zu Weihnachten stand da ein Lenkerschlitten bei uns im Wohnzimmer. Also was hat das mit meinem Herzen gemacht? Nicht nur, dass ich eine Freude über den Lenkerschlitten hatte, sondern ich wusste, wer mein irdischer Vater für mich ist. Und es ging nicht nur um die Geschenke, sondern einfach nur, wer mein Papa war. Unter anderem, dass er meine Mama so leidenschaftlich geliebt hat. Das war eines meiner schönsten, glücklichsten Kindheitserinnerungen, war mein Papa zusammen zu sehen, wie er die einfach nur die Hand von meiner Mama gehalten hat. Und ich wusste, hier ist jemand, der wird meine Mutter nicht verlassen, der ist treu, der ist hingegeben, der ist verliebt, der ist beständig, er wird als Vater für mich da sein. Und das hat natürlich, wenn ihr nicht diese positive Vaterfigur habt, in mir ein Reservoir an Vergleichsmöglichkeiten hinterlassen, dass wenn hier Christus beschrieben wird, als dass er in eine Beziehung zu uns tritt, wie ein Vater, dass ich natürlich den Text intuitiv als angenehm empfinde und sage, jawohl, Jesus, dir kann ich vertrauen, weil du bist nicht nur wie mein irdischer Vater, sondern wie als du dich verglichen hast mit irdischen Vätern, ist mein Vater im Vergleich zu dir ganz böse. Wie viel mal mehr siehst du mich und bist für mich da und wirst mich nicht enttäuschen. Das ist das Kind, was für uns geboren ist. Und zweitens, und schon letztens für heute, laufen wir natürlich der Gefahr, das Wort ewiger Vater, den Titel, mit dem Christus beschrieben wird, zu verniedlichen und zu verromantisieren. Ich weiß nicht, ob verromantisieren ein Wort ist, was im Duden zu finden ist. Wenn nicht, dann sollte man das einführen. Es gibt ja immer so keine Ort, so Unwort des Jahres, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, das sind nur vier Kumpels, ja, die alle ziemlich links sind, die immer das Unwort des Jahres wählen. Und ich denke immer, das ist irgendwie aus der Bevölkerung ausgewählt. Man sollte das ersetzen mit das Pastorenwort des Jahres. Und ich schlage schon mal verromantisiert vor. Verromantisiert ist, dass wir das Wort Vater nur aus der niedlichen Phase sehen und wir denken, dass wir also den Christus, der ein Vater ist, jemanden haben, der sich eigentlich aus unserem Leben ständig raushält, außer wenn wir mal unsere melancholische Phase haben und ihn brauchen. Und dann kommt er im kuschelweichen Bademantel, stülpt in uns nieder, hat zwei ermunternde Worte. Und sobald es uns aber wieder gut geht und wir unseren eigenen Willen durchsetzen wollen, darf auch gerne wieder gehen. Aber das natürlich nicht, was mit dem Wort Vater gemeint ist, sondern in der Antike bedeutet natürlich Vater, dass hier jemand uneingeschränkte Autorität in der Familie hat. Auch das ist Vater und auch das ist gut. Also wenn Christus hier beschrieben wird als in seiner Rolle als ewiger Vater, bedeutet, dass er Autorität hat, sein Volk disziplinierend zu erziehen. So wie wir das aus dem Sprüche 3, Kapitel 12 kennen, wo es heißt, mein Sohn, und hier spricht ein Vater, meine Weissagung vergiss nicht, dein Herz bewahre meine Gebote, die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Den wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater der Sohn, den er gern hat. Christus als ewiger Vater bedeutet auch, dass er selbstverständlich als Autoritätsperson in unser Leben kommt und in unserem Leben sagt, was richtig und falsch, gut und recht ist und wie wir leben sollen. Und das ist langfristig angenehm. Natürlich kenne ich meinen eigenen Sohn. Und natürlich fragt er mich jeden zweiten Tag an, Papa, kann ich mehr Medienzeit haben? Und als Vater nehme ich auch manchmal die Autorität in Anspruch und sage, nein, heute nicht. Und natürlich weiß ich, dass mein Sohn dann im Inneren schmollt. Aber langfristig aus der Perspektive des Vaters wird natürlich von oben betrachtet ein Vater besser wissen, was für den Sohn gut ist, als in dem Augenblick, im Moment, wo das Spiel zu Ende ist, man sagt, jetzt kann ich nicht weiterspielen, alle anderen kriegen mehr Zeit. Der himmlische Vater, so wie Christus für uns ist, hat automatisch, selbstverständlich, das Recht in unser Leben hineinzusprechen. Also es gibt so eine Tendenz im christlichen Kreis, wenn wir uns so vorstellen, wie Gott ist, dann stellen wir uns die Dreieinigkeit so als eine Art Gremium im Bundestag vor. Und die Dreieinigkeit lädt uns ein und wir sind so unsere Abgeordneten und wir dürfen alle debattieren, wir dürfen alle unsere Meinung sagen. Und dann am Ende entscheidet Gott der Vater so irgendwie, was die Mehrheitsverhältnisse sind oder wer am lautesten schreit. Aber wir leben, wenn es um die Beziehung zwischen wer Gott ist und wer wir sind, nicht in einer Beziehung, wo Gott sagt, naja komm, ich wünsche mich, richte mich auch mal so nach deinen ethischen Wertevorstellungen. Was willst du denn gerne so? Wenn mir das nicht gefällt, können wir ja trotzdem immer noch abstimmen oder irgend sowas. Wir haben, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, Gott wird im Griechischen mit dem Wort despotos beschrieben. Wir kriegen das negative Wort Despot her, aber im positiven Sinne ist ein Despotos jemand, der der Alleinherrscher ist, der ganz alleine, weil er wunderbarer Ratgeber ist, viel besser weiß, was für uns richtig und gut ist. Der natürlich aufgrund der Exzellenz seiner Persönlichkeit und der uneingeschränkten Großartigkeit seiner Person das absolute und alleinige Recht hat. Der Knete zu sagen, in was sie sich formen soll. Und die Knete wird irgendwann dankbar sein dafür, dass sie sich nicht selber geformt hat, sondern dass sie jemanden hat, der autoritär und autoritativ in unser Leben gesprochen hat, was richtig ist. Und ich möchte so als Abschluss diese beiden Eigenschaften, die Christus hat, nämlich, dass er wunderbarer Ratgeber ist, dass er seine Regentschaft mit Weisheit führt und dass er guter und autoritativer himmlischer Vater ist, verbinden und mal gucken, wie das zum Beispiel Leute um 1563 beschrieben haben, wie Gott unser Leben führt. Und die haben den Heidelberger Katechismus geschrieben und sie haben sich die Frage gefragt, was versteht man unter der Vorsehung Gottes? Also wie regiert Gott durch seinen Sohn Jesus Christus diese Welt? Und dann kommt dabei folgende Antwort raus. Die allmächtige und gegenwärtige Kraft Gottes, man kann immer eine Klammer einsetzen, gewirkt in Jesus Christus. Durch die er Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus, Himmel und Erde, mit allen Geschöpfen, wie durch seine Hand noch erhält und so regiert, dass Laub und Gras, Regen und Dürre, fruchtbare und unfruchtbare Jahre, Essen und Trinken, Gesundheit und Krankheit, Reichtum und Arbeit und alles andere uns nicht durch Zufall, sondern uns aus seiner väterlichen Hand zukommen. Wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, ewiger Vater, ist ein Herrschafts- oder sind Herrschaftsattribute unseres kostbaren geborenen Königs. Und ich glaube, sie laden uns dazu ein, zu ihm zu kommen, so wie dieses alte Adventskirchenlied sagt, zur Krippe zu kommen, unsere Knie zu beugen und zu sagen, deiner Herrschaft will ich vertrauen. Denn sie führt uns zu Jesaja 9, Vers 1. Jubel, Freude, überragend. Unsere Sehnsüchte sind gestillt. Die Herrschaft des geborenen Königs ist eine ganz angenehme Herrschaft. Und auf diese Worte wollen wir reagieren. Nicht, indem wir jetzt gleich aufspringen und traditionell das Abschlusslied singen, sondern indem wir uns ganz bewusst erstmal 2 Minuten Zeit nehmen, an diesen geborenen Herrscher denken, an seine Eigenschaften denken, mit denen er beschrieben ist, als wunderbarer Ratgeber, mächtiger Gott, fürsorgender und autoritärer Vater. Und dann dürfen wir kurz in der Stille die Antwort unseres Herzens geben. Wenn er vor dir stehen würde, wie würdest du ihm begegnen?
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.